Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal im richtigen Sender zur richtigen Zeit, Radio X Hörerfenster. Die Hörerfenster mit Otto bedeutet Hörerfenster mit Greenpeace Frankfurt. Das wurde im Programm vergessen anzugeben. Gut, wunderbar, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da im Radio mit zuhören wollt. Welle machen für den Schutz der Meere ist unser heutiges Thema. Dabei geht es um die Müllkippe Meer. Jedes Jahr werden mehr als 100 Millionen Plastik für Produkte hergestellt, die weniger als 5 Minuten im Gebrauch sind. Das sind unter anderem so To-Go-Becher, Plastiktüten, Wasserflaschen und vielerlei Verpackungen. Davon landen bedauerlicherweise enorme Mengen in Seen, Flüssen und über die Flüsse dann letztendlich auch im Meer. Wir haben darüber bereits in zurückliegenden Sendungen immer mal wieder kurz berichtet und heute ist es das Schwerpunkt unserer Sendung. Im Studio habe ich hier die Ingrid Ahrens, sie ist unsere Meeresfachfrau. Hallo Ingrid.
Hallo Otto.
Und die Irina Schulz, sie ist auch in unserer Gruppe in Frankfurt und sie wird uns auch ein bisschen etwas später erzählen aus ihrem Herkunftsland, aus Russland. Hallo Irina.
Hallo Otto, hallo liebe Zuhörer.
Ingrid, zunächst mal generell, welche Bedeutung hat denn das Meer für das Ökosystem Meer für eine intakte Umwelt und weshalb ist es für uns Menschen so enorm wichtig?
Ja, also das Meer kann man auch als Quelle des Lebens bezeichnen. Es ist mit Abstand eben die bedeutendste Region zusammen mit den Wäldern auf unserer Erde. Wir brauchen lebendige Meere und das Gleichgewicht, denn ohne die Meere können wir nicht existieren. Ich werde mal ein paar Zahlen nur nennen, damit man mal die Dimension erkennt, wie das heutzutage alles weitergeht. Also das Leben auf der Erde und im Meer entstand im Meer. Und zwar durch die Ursuppe vor ungefähr 3,5 Milliarden Jahren. Also diese Zahl muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen, weil sie wirklich auch eindeutig zeigt, wie kurzfristig der Mensch heute denkt. Dann die ersten lebendigen Zellen kamen vor gut 1,2 Milliarden Jahre dazu. Dann schätzungsweise vor 460 Millionen Jahren kam das erste Mal etwas Pflanzliches an Land und vor 30 Millionen Jahren kamen die ersten Tiere. Also das sind einfach unvorstellbare Zahlen, aber es zeigt eben auch, in welchen Schritten die Evolution arbeitet. Wir haben es geschafft, in einigen Jahrzehnten die Meere fast leer zu fischen. Es gibt eine überwältigende Artenvielfalt in den Meeren mit ungefähr 250.000 verschiedenen Meeresbewohnern, wovon alle potenziell sehr stark bedroht sind. Wir haben auch noch nicht alle Lebewesen entdeckt, also die Anzahl der Meeresbewohner ist sicherlich noch viel höher. Vor allen Dingen in der Tiefsee, wo der Mensch noch gar nicht richtig erforschen konnte, wie es da aussieht, gibt es sicherlich noch viel unerforschtes Leben und leider wird es aber zur gleichen Zeit schon jetzt durch Grundschleppnetze sehr stark beeinträchtigt. Ja, die Oberfläche ist ungefähr zu 70% von Ozeanen bedeckt. Ich nenne mal die wichtigsten, das sind also 5 Ozeane, und zwar der Pazifische, der Indische und der Arktische Ozean, weiterhin der Antarktische und dann noch 3 Nebenmeere, Nordsee, Ostsee und Mittelmeer. Das Plankton ist unser Lebenselixier und spendet Sauerstoff und wir atmen 3/4 dieses Sauerstoffs einfach aus dem Meer. Plankton ist die Nahrungsgrundlage für alles Leben im Meer und steht auch am Anfang der Nahrungskette. Das sage ich auch deshalb, weil nämlich, wir kommen ja später nochmal auf die Plastikproblematik zu sprechen, die Mikroplastikteilchen gehen auch, sacken ab auf die Tiefsee und sind dann auch in dem Plankton gefangen. Und dieses Plankton, wie gesagt, wird ja dann auch von den Meeresbewohnern zu sich genommen und über diese Nahrungsaufnahme kommt es dann natürlich auch auf unseren Teller. Ja, wenn man sich das Meer anschaut, eben ist es so, dass eben sehr viele Lebewesen eben oberhalb in den obersten Regionen des Meeres schwimmen, weil sie eben ganz einfach auch Licht und Sauerstoff brauchen. Die Tiefsee, umso tiefer man runtertaucht, also sagen wir mal in 1000 Metern Tiefe, beträgt der Druck, also die Wassersäule, ungefähr 100 Bar. Das heißt, auf 100 Kilogramm, auf ein Quadratzentimeter wird ein Druck von 100 Kilogramm ausgeübt. Jetzt muss man sich vorstellen, natürlich, also die Lebewesen, die da unten leben, was die da für Verhältnisse vorfinden. Auf der anderen Seite muss man auch mal überlegen, wir haben ja auch diese leider noch immer diese Bohrplattformen, die eben auch diesem Druck standhalten müssen. Und wie groß da die Gefahr ist, dass etwas passiert, kann man sich wahrscheinlich unschwer vorstellen. Ja, dann wollte ich...
Ja, Ingrid, dann die nächste Frage, nachdem wir ja heute das, wie gesagt, das Thema Müllverschmutzung, also nicht nur Plastik, da gibt es ja auch andere Sachen, die im Meer landen, also Müllkippe Meer. Gibt es ja auch noch andere Bedrohungen der Meere? Welche sind denn das?
Ja, also zum einen natürlich, die eben, wie schon erwähnt, also diese Ölvorkommen, es werden eben riesige Ölplattformen im Meer installiert, und das Problem ist eben, dass immer, auch selbst wenn die Ölplattformen komplett gut gerüstet sind, immer in einem Jahr ungefähr so viel Öl ausläuft, wie ein Tankerunfall erzeugen würde. Also das ist ein riesiges Thema, was wir da haben. Und da müssen wir aber zu einem späteren Zeitpunkt noch mal darauf zurückkommen, weil wir jetzt in erster Linie auch uns um Plastik, das Plastikthema kümmern wollen.
Ja, es gibt auch eine andere Ausbeutung der Meere. Stichwort Fischfang.
Ja, gut, also wenn, das ist auch ein Riesenthema, aber wenn wir überlegen, dass die Meere eben überfischt sind, und zwar zu 90%, haben wir das Problem, dass eben davon rund 30% so stark überfischt sind, dass wir da überhaupt, dass diese Fische sich eigentlich gar nicht mehr regenerieren können und für die Nachwelt natürlich verloren sind. Die Wissenschaftler rechnen damit, dass ungefähr im Jahre 2048 alle Speisefischarten erschöpft sind und dass wir somit überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, den Fisch auch wieder zu züchten, weil er eben einfach verloren ist. Und wir müssen dann mal überlegen, dass es eben viele Millionen Menschen gibt, die vom Fischfang leben und den als Grundnahrungsmittel benötigen. Und da brechen natürlich hungrige Zeiten an. Und was das natürlich auch für die ganze Welt bedeutet, das muss man sich dann mal überlegen.
Ja, Plastikmüll in den Meeren. Greenpeace hat im Anfang April eine Kampagne gestartet, die eben, so wie der Titel unserer Sendung heißt, Welle machen für den Schutz der Meere. Dazu fuhr die Beluga 2. Die Beluga 2 ist das Kampagnenschiff von Greenpeace Deutschland, die eigens für Greenpeace nach bestimmten Anforderungen erbaut wurde, was dadurch ermöglicht wurde, dass es eine Finanzierung gab von einer Düsseldorfer Bürgerin, die Frau Ilse Vormann, hat einen Teil ihres Vermögens Greenpeace vererbt, und da konnte Greenpeace dann diese Beluga 2 als Kampagnenschiff herrichten. Ja, und diese Beluga 2 fuhr über verschiedene Flüsse in Deutschland, nahm Wasserproben und sammelte da auch Müll ein, um mal aufzuzeigen, was alles in unseren Flüssen so unfreiwillig unterwegs ist. Im kurzen zwei, drei Sätze zur Beluga 2. Die Beluga 2 hat eine Länge von 33,28 Meter, ist breit 6,06 Meter, hat zwei Masten, die eine Höhe von 28 Meter haben, aufgekippt. Also sehr oft muss die Beluga dann eben auch mit Motor fahren, weil sie dann ansonsten nicht unter den diversen Brücken durchkommen würde. Die Stammcrew für eine 24-Stunden-Fahrt besteht in der Regel aus einem Kapitän mit einem Maschinenpatent. Es ist ein Steuermann an Bord und zwei wachbefähigte Personen. Das ist also die Mindestbesetzung. Eine Zulassung hat die Beluga 2 für küstennahe Fahrten, die dann entlang der Nordsee-Ostsee stattfinden. Ausgelegt ist das Schiff auf, oder anders formuliert, die Beluga 2 ist auch hochseetüchtig. Allerdings hat sie da keine Zulassung, weil da eine ganz andere Ausstattung notwendig wäre. Der Kapitän, also die Beluga war vom 7. bis 10. Mai hier in Frankfurt. Bei uns ist jetzt, war in Würzburg, jetzt im Moment habe ich es gar nicht genau im Kopf, wo sie zurzeit ist, aber sie wird auf jeden Fall noch in Mainz sein, bevor es wieder zurückgeht. Und hier in Frankfurt, während dem Aufenthalt in Frankfurt, war der Mike zuständig. Der ist der stellvertretende Kapitän und der erste Offizier und hat auch eine vielfältige seemännische Ausbildung, nur mal als Hinweis darauf, dass die Beluga nicht irgend so ein Paddelboot ist, das da über diverse Kleinstflüsse unterwegs ist. Ja, wir sind jetzt hier also an Bord der Beluga 2. Über Schiff habe ich euch ja vorher schon ein bisschen was erzählt. Ich habe jetzt hier bei mir als Gesprächspartner
Einmal den Andreas Sieber, der ist der Medienkoordinator während der jetzigen Tour. Die Tour läuft unter dem Motto Wellen machen zum Schutz der Meere. Und bei mir ist noch die Mona Reicher, die ist für die Logistik während dieser Tour zuständig. Hallo, schönen guten Tag.
Moin, moin.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid und hoffen wir, dass es mit dem Abspielen klappt. Ja, Andreas, du machst die Medienarbeit. Was ist denn der Sinn, der Zweck, Hintergrund, der Gedanke zu dieser Tour?
Greenpeace macht diese Tour auf deutschen Flüssen, Welle machen zum Schutz der Meere, um auf das Problem Plastikmüll aufmerksam zu machen. Es gibt riesige Mengen von Plastikmüll in Meeren und auch in deutschen Flüssen. Und das hat negative Folgen für Ökosysteme, für Tiere. Plastik landet letztendlich auch in Speisefischen. Darauf wollen wir einerseits aufmerksam machen, weil jeder kann was selber tun. Zum Beispiel auf die Plastiktüte beim Einkauf verzichten. Andererseits geht es auch darum, dass wir hier im Rhein Proben nehmen, um zu sehen, wie verschmutzt ist denn der Rhein, wie verschmutzt ist der Main.
Also Wasserqualität oder nur Plastikfischerei?
Wir untersuchen, wie viel Plastik hier vor Ort im Main ist, wie viel im Rhein ist. Nicht die Wasserqualität allgemein, sondern die Plastikverunreinigung.
Okay. Die Tour führt durch ganz Deutschland. Wie viele Flüsse sind da? Ist da die Logistik zuständig, Mona? Kannst du was dazu sagen?
Wie viele Flüsse?
Ja, also vor allem welche Flüsse wäre auch mal spannend.
Hauptsächlich eigentlich Rhein und Main.
Die ganze Tour geht nicht so Elbe und was gibt es da noch alles? oder was auch immer, ist nur Rhein-Main?
Also auf der Elbe fangen wir natürlich an, weil das Schiff in Hamburg ablegt und losfährt. Und dann geht es aber recht schnell auf den Rhein.
Okay. Und ihr seid jetzt schon wie lange unterwegs?
Ja, wir sind fast einen Monat inzwischen unterwegs. Wir sind gestartet in Münster, über Köln, Koblenz, jetzt dann nach Frankfurt gekommen.
Mainz habt ihr ausgeklammert, weil heute die Sendung ist aufgezeichnet am Sonntag, den 8. Mai. Da ist in Mainz Karnevalsumzug zur seltsamen Jahreszeit. Habt ihr deshalb Mainz ausgeklammert?
Genau, deswegen haben wir gesagt, dann wir machen Mainz später. Wenn wir auf dem Rückweg sind, kommen wir da nochmal vorbei. Haben das einmal getauscht mit Frankfurt.
Also ihr wollt nicht närrisch sein. Habt ihr denn einen regen Zuspruch am Publikum bisher? So was an Bord kommt, Leute, wie ist denn die Reaktion von den Leuten?
Die Leute sind einerseits total interessiert, weil Plastik natürlich extrem unseren Alltag bestimmt. Von der Zahnbürste bis hin zur Einkaufstüte benutzen wir sehr viel Plastik und das ist was, was Leute total in ihrem Alltag auch merken. Ein Umweltproblem, wo jeder selbst was tun kann. Und diese unglaubliche Nähe, die das Problem Plastikverschmutzung für die Menschen hat, glaube ich, ist extrem wichtig und sorgt auch für großes Interesse. Und dann sehen wir andererseits auch eine große Bestürzung bei den Leuten, wenn wir ihnen eben darüber berichten, welche negative Folgen Plastikmüll in unseren Meeren haben, dass das dazu führt, dass beispielsweise 1 Million Seevögel jedes Jahr sterben.
Noch etwas kurz zu euch persönlich. Mona, ihr macht es ehrenamtlich jetzt, diese Tätigkeit, als während dieser Tour, oder seid ihr hauptamtlich in Hamburg angestellt?
Also ich mache das hier als Honorarkraft sozusagen, also nicht ehrenamtlich, aber ich bin auch nicht angestellt in Hamburg. Das ist jetzt nur für dieses Projekt, dass ich dabei bin.
Du arbeitest sonst ehrenamtlich für Greenpeace oder und wo, in welcher Gruppe?
Ja, also normalerweise bin ich ehrenamtlich, aber ich bin keiner Ortsgruppe zugeordnet, sondern bin, ich sage jetzt mal, nur Aktivistin. Okay. Das heißt, ich gehe...
Kletterst du auch auf Türme?
Also ich habe vor 2 Wochen das Anfängerklettertraining gemacht, aber schon vor 4 Jahren das Bootstraining. Und ich bin eben seit 4 Jahren sehr aktiv als Schlauchbootfahrerin unterwegs.
Wie ist es bei dir, Andreas?
Ich studiere in Dresden und bin jetzt auch für die Tour hier als Honorarkraft bei Greenpeace angestellt, ansonsten aber nicht dauerhaft.
Und macht es euch Spaß, die Tour hier? Ich meine, ihr seid ja wahrscheinlich nicht mit unter Wind unterwegs, wie man so schön sagt, sondern motorbetrieben, oder wie? Ganz kurz dazwischen, heute bläst ein ziemlicher Wind hier den Main runter. Da können wir ja auch segeln, oder?
Auf dem Main kann man leider nicht segeln, weil die Masten der Beluga nicht unter den Brücken durchpassen. Und auch sonst, wenn der Wind wechselt, das hier so ein bisschen schwierig ist, sich dann wirklich an den Wind anzupassen auf einem Fluss. Deshalb haben wir einen spritsparenden Motor. Wir fahren den auch nach Möglichkeit nicht aus, aber sind nicht mit einem Segelschiff hier unterwegs.
Und wo geht's jetzt weiterhin, Mona?
Also wir werden jetzt weiter den Main hochfahren, und zwar die nächste Station wird Würzburg sein. Und dann weiter Richtung Deckendorf und immer weiter
Richtung Donau. Da müsste man dann über den Rhein-Main-Donau-Kanal, ein Lieblingsprojekt vom ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Geht es dann weiter auf der Donau Richtung Passau oder so?
Genau, es geht in die Richtung, aber nicht bis Passau.
Genau, es geht jetzt dann nach Frankfurt geht es weiter über, in Richtung Donau, über Würzburg, Regensburg, Kelheim bis nach Deggendorf. Da drehen wir dann wieder um und fahren dann zurück nach Norden und haben auch wieder ein paar Städte auf dem Weg.
Also wieder im Main runter dann letztendlich. Nochmal was zum Inhaltlichen. Ich meine, ja, Plastikmüll ist ja schon seit vielen Jahren ein Problem. Es ist ja jetzt inzwischen schon bekannt, dass es im Pazifik einen Müllteppichstrudel gibt, der die Größe von Frankreich und Belgien flächenmäßig beinhaltet. Wie sind denn die Forderungen von Greenpeace im Hinblick auf die Entschmutzung oder Vermeidung von Müll? Wer von euch beiden?
Es gibt in Deutschland aktuell eine politische Debatte darum, was mit Plastiktüten passieren soll. Die Umweltministerin Barbara Hendricks möchte, dass Plastiktüten vom Handel selbst beschränkt werden, also eine freiwillige Selbstbestimmung des Handels. Und dabei sollen Plastiktüten auch weiterhin einfach was kosten und rausgegeben werden. Wir denken, Plastiktüten sind nicht nötig, man sollte sie verbieten. Wir fordern zudem beispielsweise auch, dass Mikroplastik, also ganz kleine Plastikteilchen, die in Kosmetikprodukten sind, wie Peelings, dass die auch verboten werden, weil die eben dann letztendlich auch in die Umwelt gelangen und Plastik und gerade kleine Mikroplastikteilchen besonders leicht von Organismen aufgenommen werden können.
Ja, auf das wollte ich gerade noch raus. Ich meine, Plastik ist ja nicht nur Plastiktüte, die es im Handel oder wo auch immer gibt. Mona, wie reagieren denn die Besucherinnen und Besucher hier auf dem Schiff auf diese, ja, letztendlich Forderungen? Ich meine, das ist ja sicher nicht ganz so einfach, auf den Plastik gänzlich zu verzichten.
Ja, also wir fordern auch nicht, dass wir komplett auf Plastik verzichten. Das ist gar nicht möglich. Aber wir fordern, dass man auf das Plastik verzichtet, was man einfach ersetzen kann durch andere Materialien, die umweltschonender sind. Und da sind die Besucher eigentlich reagieren sehr positiv und sind da eigentlich ganz unserer Meinung und werden sich auch in Zukunft mehr Mühe geben, auf Plastik, auf das man einfach verzichten kann, auf verzichten.
Schönen Dank euch und ja, ich weiß nicht, wie man da jetzt in der Fachsprache sagt, auf jeden Fall eine gute Reise noch und viel Spaß dann. Danke.
Vielen Dank.
Danke auch.
Tschüss.
Ingrid, worum geht es denn bei dieser Kampagne Wellen machen für die Zukunft der Meere?
Ja, zum einen natürlich, also die Beluga war ja 3 Tage in Frankfurt und ist am 10. Mai wieder ausgelaufen nach Mainz. Und wir hatten 3 Schulklassen zu Besuch und die waren total interessiert an diesem Thema. Das hat mich sehr gefreut. Haben dann auch gleich gesagt, also wir brauchen sowieso keine Plastiktüten, weil so Jutebeutel sind ja im Moment auch total in, da gibt es ja die tollsten Aufdrucke. Und wenn ich daran denke, dass wir jetzt vor 2 Wochen mit Greenpeace in Berlin waren und hatten da eine große Demo, da haben wir kleine Hanfsäckchen geknüpft und da gibt es auch eine Gebrauchsanweisung, die wir auch im Netz finden. Da gibt es auch Bilder zu. Und damit haben wir eben auch der Bevölkerung zeigen wollen, dass es durchaus Alternativen gibt, vor allen Dingen eben für Plastiktüten. Es ist nicht schwer, einfach mal anstatt zur Plastiktüte zu einem Jutebeutel zu greifen, den man doch auch morgens sich gleich einstecken kann. Denn man muss mal überlegen, also Plastik allein ist jetzt nicht das Giftige, sondern die ganzen Zusatzstoffe, die machen es eigentlich aus. Und Weichmacher, also es ist, also diese zusätzlichen Stoffe, die eben dem Plastik beigemischt werden, sind zum Beispiel also Flammschutzmittel, Stabilisatoren, Füllstoffe, Farbpigmente oder Weichmacher. Und dann gibt es auch noch Umweltgifte, also die direkt aus dem Meer kommen. Und die dadurch eben, also Pestizide, die sowieso ins Meer geflossen sind und die dadurch sich nochmal wieder an dieses Plastik anreichern und somit eigentlich überall drin sind. Ich lege euch ganz stark ans Herz, doch mal auf der Greenpeace-Seite zu gucken, denn da sind auch die ganzen Abkürzungen sehr gut erklärt. Also ich will hier nur auf einige Dinge eingehen, also Polypropylen zum Beispiel, Abkürzung PP ist in Lebensmittelverpackung, Tüten, Einwegbechern und so weiter und so weiter. Und es gibt Babyflaschen, Mikrowellengeschirr, Spielzeug, Tupperware, Getränkekästen, Abflussrohre, Textilfasern, also alles, was ihr tragt, ist wahrscheinlich auch sehr stark mit toxischen Stoffen belastet. Schaumstoffen, Matratzen, Autositze, Sitzen. Es gibt eigentlich nichts, wo kein Plastik drin ist. Und deswegen, wie gesagt, schaut mal auf der Greenpeace-Seite, schaut euch das an, schaut euch die Abkürzungen an. Und wenn ihr in die Geschäfte geht, guckt mal, ob ihr was findet, wo diese ganzen Abkürzungen eben nicht mehr drauf sind. Zu diesem Zweck haben wir jetzt auch in Frankfurt eine Initiative gegründet. Und zwar heißt die Frankfurt Plastiktüten frei. Wir werden jetzt vielleicht mal die Ladenbesitzer etwas näher noch mal hinhören. wir werden sie alle besuchen und werden mit ihnen in einen Dialog treten und mal das Thema Plastiktüte besprechen. Und wenn Sie also damit einverstanden sind, würden wir Ihnen dann gerne Flyer für die Kunden überlassen. Und Sie würden dann auch von Greenpeace einen Aufkleber bekommen, einen blauen Aufkleber, der eine durchgestrichene Plastiktüte zeigt. Und die können Sie dann in Ihre Ladenfront kleben. Und dann weiß der Kunde auch gleich, hier kann ich hingehen und hier bekomme ich eben keine Plastiktüte, sondern bring mir meine eigene Tasche mit. Ja, das zu dieser Kampagne. Besteht da noch
kann man da auch irgendwie ja sich dran beteiligen an der Kampagne, sprich Online-Petition oder Unterschriftenaktion, gibt's da sowas?
Ja, also Kunden können zum einen online natürlich immer unterschreiben gegen diese Plastikmüll-Sache, denn das Problem ist ja, dass eben die EU sich das einfach macht und sagt, ja okay, wir haben jetzt entschieden, bis 2025 sollen nicht wie bisher in der EU 71 Tüten, sondern nur 40 Tüten rausgegeben werden pro Kopf. Und also wie gesagt, das ist schon mal eine nicht ganz Halbierung, also von 71 auf 40 Tüten. Und die Bundesregierung, die ist denkt einfach an eine freiwillige Verpflichtung der Kunden gegenüber und die denken eigentlich, die machen das schon. Und jetzt hat Greenpeace, also auch der Bundesumweltministerin Barbara Hendricks mal gesagt, eben dass dieses Verbot von Plastiktüten und Mikroplastik in Kosmetika schon total überfällig ist. Denn aus Kosmetika kann man es ganz einfach raushalten. Wir haben ja bereits zum größten Teil keine Plastikpartikel mehr in den Zahncremes, aber wir haben es eben in den ganzen Peelings und anderen Kosmetika sind überall Plastikteilchen drin. In dem Zusammenhang möchte ich noch auf einen Flyer von Greenpeace hinweisen, der auch im Netz steht, und zwar Plastik abschminken. Ist der betitelt und da steht eben Kosmetik selbst herstellen. Das ist ganz einfach. Also das einfachste Rezept ist einfach Kaffeesatz mit warmem Olivenöl vermischen und dann im Gesicht einmassieren. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben auch ganz gut für die Haut ist.
Macht sie auf jeden Fall geschmeidig, ja. Das Olivenöl.
Genau, und man riecht gut nach Kaffee.
Ja, ihr könnt auch noch euch an der Kampagne beteiligen. Da gibt sie die E-Mail, Internetadresse ist www.greenpeace.de/Welle machen.
Genau, da könnt ihr das sehen. Und was ich euch auch noch mal ans Herz legen möchte, es gibt einen Kurzfilm, der heißt Plastiklöffel. Und da sieht man einfach die Reise eines Löffels, beziehungsweise erstmal die Herstellung des Löffels durch Öl, wie er dann gepresst wird, wie er verladen wird, wie er in den Geschäften ausgelegt wird. Also er legt insgesamt 8000 Kilometer zurück, um am Ende dann von einem Menschen für einen Joghurt benutzt zu werden, den man dann hinterher wegschmeißt. Und da fragt man sich tatsächlich, kann man nicht einen Löffel nehmen, den man auch wieder verwenden kann? Ja.
Okay, vielen Dank mal bis hierher. Ja, ihr seid immer noch im Hörerfenster bei Radio X Greenpeace Frankfurt heute zum Thema Plastik oder Müllverschmutzung der Meere. An der südspanischen Mittelmeerküste haben Forscher einen angespülten Pottwal untersucht und haben da im Magen von ihm wurden 18 Kilogramm Kunststoffmüll gefunden. Und darunter war eine 9 Meter lange Kunststoffleine, ein 4,5 Meter langer Schlauch. Es war eine 30 Quadratmeter Plastikplane enthalten, zwei Plastikblumentöpfe da und ist er dann jämmerlich gestorben. Es gibt laut einer Untersuchung vom Alfred-Wegener-Institut und vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven Reste von Plastikmüll, Mikroplastik in dem Fall, auch im Magen und Darm von Speisefischen, die aus der Nord- und Ostsee stammen. Ingrid, was passiert denn da? Wie passiert sowas?
Ja, also für Meeresbewohner führt Plastikmüll häufig zu einem qualvollen Tod. Sie verwechseln Plastik mit ihrer Nahrung und verhungern dann mit vollem Magen, da Kunststoff auch nicht verdaut werden kann. Robben und andere Tiere fangen sich in Plastikschnüren aus alten Fischernetzen und sie erhängen sich oder ertrinken qualvoll. Zum Beispiel Seevögel wie der Basstölpel auf Helgoland benutzen zum Teil Plastikschnüre zum Nestbau. Diese Schnüre stammen von sogenannten Dolly Ropes. Das sind so Scheuermatten aus der Grundschleppnetzfischerei. Und zwar, das Perverse an sich ist, dass eben diese Grundschleppnetze dann geschützt werden sollen. Und da sind riesige Matten drunter, die aus Plastik bestehen, die dann eben allein dazu da sind, um sich abzuscheuern. Und dieses Abscheuern bedeutet eben, dass einzelne Plastikfäden dann wieder hochgeschwemmt werden und Vögel, die eben benutzen, um daraus ihre Nester zu bauen. Und gerade auf Helgoland, an der Roten Anna hängen, also sind ganz viele Nester gebaut und die sind zum größten Teil aus Plastikschnüren und Kollegen von uns von Greenpeace sind eben im Frühjahr dahin gefahren nach Helgoland und haben versucht, diese Nester zu reinigen, weil über 80% mit Plastikschnüren eben gebaut worden sind. Ja, wie gesagt, Plastik haben wir überall und selbst also diese Fäden, dieses Mikroplastik, das verfängt sich in Miesmuscheln und selbst da ist es eben auch schon zu entdecken. Und das Problem ist eben, dass wir uns selber ganz einfach dadurch dann selber vergiften. Das hatte ich ja schon gesagt und vielleicht noch eine andere Sache. Also 1992 passierte es in einem schweren Sturm, dass in Hongkong mehrere Containerladungen Badetiere über Bord gegangen sind. Das sind so kleine Plastikentchen gewesen. Also 29.000. Genau, und Badefrösche und alles, was eben damit zu tun hat. Und die meisten von ihnen, also es war vor Hongkong passiert, und die meisten von ihnen wurden später in Australien und Indonesien an Land gespült. Aber auch so ungefähr 100.000 nahmen dann ihren Weg durch die Nordpassage über die Beringstraße in Alaska. Für viele Plastikenten endete das Abenteuer dann sogar in der Arktis, wo sie dann in das Eis eingeschlossen wurden. Und andere schaukelten bis nach England. Also heute tauchen auch immer noch mal vereinzelt welche auf. Und dies ist jetzt eine süße Geschichte und deswegen hat man sich eben da so dran aufgehängt. Aber es ist eigentlich eine schlimme Sache. Denn man muss mal überlegen, dass diese Plastikentchen mehrere hundert Jahre brauchen, bis sie eben nicht mehr sichtbar sind. Das heißt also, mikroskopisch kann man sie schon noch entdecken, weil sie ja dann zu Mikroplastik auf den Meeresgrund absinken und dann eben da wieder in das Plankton sich einarbeiten und somit wieder von den Fischen gefressen werden. Also wie ihr seht, es ist ein ewiger Kreislauf, der eben immer dafür sorgt, dass das Plastik niemals wieder aus der Erde verschwindet. Wir haben große Plastikteile, die sich zu Mikroplastik dann entwickeln und dann über die Nahrungskette aufgenommen werden. Oder wir haben Mikroplastik, der bereits auch so hergestellt wird, wie gesagt, in Kosmetika, der dann ungefiltert einfach in die Meere gespült wird, weil viele Kläranlagen noch gar nicht dafür ausgerüstet sind und nicht einmal diese Filter haben, um diese kleinen Plastikartikelchen aus dem Wasser rauszufiltern und somit dann eben auch gleich geradewegs in Flüsse und Meere geschwemmt werden.
Die Zersetzung von dem Kunststoff, also jetzt mal ja Kunststoff generell, ist ja auch ein sehr langwieriger Prozess.
Ja. Genau, also zum Beispiel braucht eine Plastiktüte rund 450 Jahre, bis sie sich zu Mikroplastik entwickelt hat und bis sie dann in die Nahrungskette wieder geht. Noch länger brauchen Angelschnüre, die brauchen ungefähr bis zu 600 Jahren, bis sie auch wieder zu Mikroplastik verkommen sind, sage ich mal, um dann auch wieder auf den Meeresgrund abzusinken. Also das Problem ist einfach im Moment so riesig, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie man es in den Griff bekommen soll. Und das Einzige, was man nur machen kann, einfach Plastik vermeiden, beziehungsweise, wie Greenpeace auch sagt, in erster Stelle natürlich vermeiden. Aber wenn man schon etwas aus Plastik hat, dann so oft wie möglich wieder benutzen und dann recyceln. Und wenn man es vernichtet, dann bitte in die gelbe Tonne, nirgendwo anders, denn es wird sonst nicht ordnungsgerecht entsorgt.
Ja, die Zersetzung erfolgt natürlich, wenn sie in den Meeren mal angekommen ist, durch Sonneneinstrahlung, durchs Wasser, Wind und so weiter. Irina, du bist Konsumentin, wie wir auch. Wie schätzen du die Situation ein? Wie gehst du damit um?
Ja, genau. Also zum Problem Mikroplastik wollte ich etwas sagen. Das ist nicht nur, dass es in die Meere und in die Ozeane gespült wird. Das kommt ja zu uns zurück. durchs Leitungswasser. Und das finde ich hier am schlimmsten. Das ist die erste Auswirkung eigentlich, die wir Menschen, der wir
ausgesetzt
sind. Und von daher versuche ich selber auch ich versuche nur Naturkosmetik zu kaufen, weil ich dann sicher gehe, dass es da kein Mikroplastik enthalten ist und es wird keins ins Wasser gespült und ich bekomme es auch nicht dann später zurück zum Trinken.
Wie ist denn der Umgang bei dir zu Hause? Also zu Hause ist jetzt wahrscheinlich der falsche Begriff. Du lebst ja schon lange hier, du bist ja hier zu Hause, aber du fährst ja ab und zu einer Familie nach Russland. Wie gehen die Leute dort um? Haben die ein Bewusstsein für diese Geschichte? Oder?
Ja, leider ist es so, dass das Bewusstsein dafür in Russland noch viel zu schwach ist. Ich muss leider jedes Mal beobachten, dass es viel zu viel Plastik verbraucht wird. Man kann es einfach gar nicht fassen. Wenn man in einen Supermarkt einkaufen geht, muss man seine Tasche einschweißen, in große Plastiktüte einschweißen, damit man dann an der Kasse nachweisen kann, dass man nichts geklaut hat. Also wenn ich einkaufen gehe, umgehe ich demonstrativ diesen Stand mit Einschweißgeräten und gehe vorbei an den Wachmännern, die mich so ein bisschen so skeptisch angucken. Und dann, wenn ich rauskomme, sagt mir meine Mutter immer, pass auf, aber dann können sie dich fragen, deine Tasche zu öffnen. Ich habe gesagt, okay, dann öffne ich halt meine Tasche, aber ich möchte nicht jetzt noch einen Haufen Plastikmüll verursachen. Und beim Einkauf bekommt man jede Menge kostenfreie Plastiktüten, noch mit so viel man möchte. Und
kostenfrei?
Kostenfrei, okay. Alles. Ja.
Wie ist denn das mit den Lebensmitteln, die ihr da kauft? Also so Obst, Gemüse etc. Bei uns ist es ja teils. In den Supermärkten gibt es sowohl offen als auch verschweißt, eingepackt, verpackt. Auf dem Wochenmarkt kann man unverpackt kaufen. Wie ist die Situation da bei euch zu Hause?
Ja, bei uns gibt es sowohl verpackt als auch lose.
Also schon auch getrennt wie bei uns.
Ja, aber die Menschen sind wirklich, die übertreiben. Also die können zum Beispiel einen Apfel kaufen oder eine Birne und so und jedes Obststück packen sie nochmal selber in ein Tütchen oder sie nehmen noch einen Joghurt. Es wird wirklich übertrieben. Es wird jedes Lebensmittel nochmal in ein Plastiktütchen gestellt. Ich verstehe den Sinn überhaupt nicht. Aber
ist das jetzt, weil, sagen wir mal, es gibt ja die Argumentation, das Eingeschweißte von Lebensmitteln, wie auch immer, also jetzt frische Sachen wie Obst, Gemüse, hat was mit Hygiene zu tun. Ist das jetzt eine Hygienemaßnahme oder ist das eine Verliebtheit in eine bunte Plastikwelt? Keine Ahnung, wie ich das jetzt formulieren soll. Was denkst du da?
Das steht vermutlich der Hygienegedanke dahinter, auch wenn ich das auch nicht wirklich nachvollziehen kann. Also wenn ich mir hier ein, zwei Äpfel kaufe, dann muss ich die nicht in eine Plastiktüte machen. Die kann man einfach abwägen, man bekommt ein Preisschild draufgeklebt und fertig. Und dort denken Menschen, dass es unhygienisch, die Äpfel oder Apfelsine, Orangen oder Bananen ohne Plastiktüte zu transportieren.
Also bei uns gibt es ja jetzt eine freiwillige Vereinbarung, was von der Deutschen Umwelthilfe kritisiert wird, dass es eine freiwillige Vereinbarung ist, keine Pflichtabgabe. Also eine freiwillige Vereinbarung zwischen dem Umweltministerium und dem Handelsverband Deutschland, dass eben ab Juli dieses Jahr kosten Kunststoffbeutel im Handel etwas. Also in dieser Vereinbarung sind etwa 260 Unternehmen beigetreten. Die werden dann ab Juli Geld dafür verlangen. Da gibt es dann die Formulierung, einen angemessenen Beitrag. Der soll so zwischen 10 und 30 Cent liegen. Wir verbrauchen pro Kopf in Deutschland, in der Bundesrepublik, pro Kopf im Jahr 71 Plastiktüten, was eine Menge von rund 6,1 Milliarden Tüten im Jahr sind. Auf diese Unternehmen, von denen ich gerade gesprochen habe, die, ja, zum Beispiel H&M, die Karstadt-Warenhäuser, Mediamarkt Saturn, der Hugendubel, die werden sich daran beteiligen. Rewe ist ja jetzt einen ziemlichen Schritt vorangegangen, dass es bei ihnen ab Juli keine Kunststoff-Plastiktüten mehr zu kaufen gibt. Diese Unternehmen, auf die entfallen rund 60% der Tüten im Handel. Nochmal an dich, Irina, die Frage jetzt im Hinblick auf hier, du hast es ja schon auch ein Stück weit angedeutet, was können wir denn machen, jede einzelne von uns, um möglichst wenig Plastik zu produzieren, zu verbrauchen, wie auch immer?
Na, das hat schon Ingrid ganz schön erzählt. Man kann selber Tüten herstellen oder man kann Stofftaschen auch kaufen und die einfach immer dabei in der Tasche, dabei haben. Was ich mache, wenn ich nach Russland fahre, meine Familie zu besuchen, ich bringe immer ein paar schöne Stofftaschen mit und ich verschenke sie allen. Und ich
von hier nach dort? Ja. Von hier nach, von Frankfurt nach Ekaterinburg?
Genau, dann zum Beispiel mit einer Aufschrift Frankfurt oder irgendwas Lustiges drauf. Genau, und ich sehe, dass meine Freunde und meine Familie sie tatsächlich benutzen und das heißt, dass sie auch ein kleines bisschen weniger Plastiktüten brauchen. Das ist schon mal ein kleiner Erfolg für mich.
Ja, man muss es einfach zu einem Modeartikel und einem Trend werden lassen, einem modernen Trend, ohne den heute die Leute nicht mehr auf die Straße gehen. Ne? Ich wollte nur noch mal sagen, also der Coffeebecher to go, wenn man den ohne den Plastikdeckel nehmen würde, wäre es ja auch okay. Ich meine, man geht ja jetzt auch nicht so schwungvoll durch die Straßen, dass einem gleich der Kaffee überschwappt. Oder natürlich Greenpeace meint eben auch, man sollte lieber 10 Minuten sich Zeit nehmen und gemütlich sich die Tasse Kaffee
Das dann. Wollte ich gerade sagen. Es gibt nichts Entspannteres, als irgendwo im Kaffee zu sitzen und gemütlichen Kaffee zu trinken. Den muss ich nicht im Gehen hastig in mir reinschütten, mir den Mund verbrennen, womöglich dann noch meine schöne Jacke oder meine schöne Bluse zu bekleckern. Genau. Es ist viel entspannter, das zu machen. Ja, wie sind denn die Forderungen von Greenpeace im Hinblick auf diese Plastikvermeidungsgeschichte, Ingrid?
Ja, also da ist es ganz einfach. Also einmal Verantwortung tragen natürlich. Selber überlegen, wo kann ich Plastik einsparen? Ich guck mal auf die Etiketten. Muss ich eine neue Bluse haben? Mit was wurde die hergestellt? Kann ich vielleicht eine Alternative, kann ich vielleicht auch in den Second-Hand-Laden gehen und mal schauen, wie da die Textilien hergestellt sind. Dann natürlich Korb oder Stoffbeutel anstatt einer Plastiktüte. Oder wenn man natürlich was zu trinken mitnimmt, dann eine Trinkflasche anstatt einer Plastikflasche. Da gibt es übrigens jetzt auch Flaschen von Greenpeace. Das könnt ihr euch auch im Netz mal anschauen. Und zwar in allen Größen und richtig schick. Mit einem halben Liter, für einen halben Liter ausgelegt, aber auch größere. Es gibt welche, die eben die Getränke auch warm halten, also Thermosflaschen, aber wie da auch steht, da ohne Verwendung von irgendwelchen Plastikutensilien. Und Kosmetika, immer auf die Inhaltsstoffe achten und checken und natürlich gucken eben, ob Mikroplastik drin ist, ansonsten dieses vermeiden. Also Mikroplastik zum Beispiel verbirgt sich das auch hinter Polyethylen, Polypropylen oder in Nylon. Also wenn ihr das auf den Kosmetikartikeln seht, Hände weg davon. Ja, und dann vielleicht, wenn man irgendwo spazieren geht, sei es am Ufer oder irgendwo am Fluss oder sonst wo auch im Park, wenn ihr eine Plastiktüte oder irgendwelchen Plastik seht, werft ihn doch bitte in den nächsten Mülleimer, denn sonst landet er früher oder später auch im Meer.
Ja, das ist eine super Idee.
Ja. Bitte?
Das ist eine super Idee. Ja.
Ja. Mir fällt auch immer wieder auf, wenn mal so ein, was wir uns ja alle immer wieder wünschen und erhoffen, so ein wunderschönes Wochenende, Sonne, Luft und nicht Meer, sondern Fluss, den Main. Wenn ich am Montag morgens am Main unterwegs bin, wenn ich sehe, was da an Müll rumliegt, also da kraut es mir jetzt nicht nur, das ist mir jetzt erst aufgegangen bei der Beluga-Geschichte, als sie hier war, jetzt nicht nur von der Optik her, sondern auch unter dem Gesichtspunkt, da braucht nur übers Wochenende dann ein bisschen einen heftigeren Wind oder einen einfachen Wind wehen und da werden ja Unmengen davon dann in den Main geblasen und das geht dann, landet dann halt irgendwann doch sukzessive über den Rhein, dann letztendlich doch im Meer.
Ja, darf ich da noch mal kurz
unseren
Oberbürgermeister Peter Feldmann direkt ansprechen? Und zwar sind die Mülleimer viel zu klein. In Hamburg gibt es doppelt so große Mülleimer, die überall stehen und die kann man sehr gut verschließen. Die sind auch noch lustig gemacht, da hat man richtig Lust, Müll loszuwerden. Hier am Main sind die Mülleimer viel, viel zu klein und nicht mal eine Pizzaschachtel passt da rein. Deswegen liegen die immer daneben und alles fliegt rum.
Womit das Thema zur Chefsache gemacht wäre, der Herr Oberbürgermeister Peter Feldmann hat jetzt wirklich einen Auftrag von Greenpeace, für größere Mülleimer zu sorgen. Okay, ich habe jetzt noch kurz 2-3 Termine, bevor auch diese Sendung wieder zu Ende ist. Der obligatorische Hinweis auf unseren Schnupperabend, wenn ihr Interesse habt, bei uns mitzumachen. Immer am ersten Montag des Monats im Baumweg 10, durch den Hof im Hinterhaus die Treppe hoch. Nächster Termin ist der 4. Juli, also wie gesagt 18 Uhr. Und dann ein ganz spannender Hinweis. Anfang Mai hat Greenpeace ja diese sogenannten TTIP-Leaks veröffentlicht, also die Verhandlungspositionen-Papiere der EU zu dem transatlantischen Freihandelsabkommen zwischen EU und USA. Greenpeace tourt da mit so einem Art Lesesaal durch die Republik und diese Unterlagen könnt ihr jetzt am kommenden Freitag, 10.06. von 11 bis 18 Uhr und am Samstag, 11.06. von 11 bis 16 Uhr auf dem Römer einsehen. Wir werden da so einen Leseraum einrichten. Die Papiere sind in Englisch, sehr umfangreich, aber es wird auch eine Zusammenfassung auf ein paar Seiten zu den wichtigsten Fragen in Deutsch geben. Und wir werden dort vor Ort sein und natürlich auch euch informieren, wenn ihr Interesse habt, und auch entsprechendes Material verteilen. Also wie gesagt, Freitag, Samstag auf dem Römer. Ingrid, vielen Dank für den Besuch im Studio. Tschüss. Und Irina, tschüss. Für dich auch.
Herzlichen Dank. Und man sieht sich am 10. oder 11.
Ja, tschüss. Vielen Dank für die Einladung.